Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ach, es freut mich, dass ich wieder mal in Wächtersbach sein kann und mit euch Gottesdienst feiern darf. Es tut so richtig gut. Ja, muss ich einfach sagen. Vielen Dank auch schon für die ganz liebe und warme Begrüßung. Da ist man gleich daheim, auch wenn ich sonst ja in Gelnhausen in der Gemeinde bin. Aber wir sind ja eh eine Familie. Und das durfte ich auch erleben. Und erstmal kurz zu meiner Person. Gut, meinen Namen habt ihr jetzt schon öfter gehört. Christian Bangert, 27 Jahre und Chemieingenieur. Ich möchte euch heute Abend mit meinem Bericht und meiner Predigt über meine Zeit in Nepal vor allem auf eine Reise mitnehmen und ermutigen. Weil ich durfte im letzten Jahr so drei Dinge mit Gott ganz, ganz besonders erleben. Dinge, die ich schon vorher wusste, aber wo ich es einfach ganz praktisch erlebt habe, wie treu Gott ist. Und das will ich heute Abend mit euch teilen, damit auch ihr das, damit ihr einfach, ja, ich will euch einfach das Zeugnis geben und damit ihr ermutigt und mit einem frohen Herz hier rausgehen könnt. Das waren so drei Sachen. Zum einen, Gott kommt mit dir zum Ziel. Er macht nicht irgendwo mittendrin Halt, der kommt mit dir zum Ziel. Und Gott, der tut große Wunder zu seiner Zeit. Und Gott hat nur das Beste für dich im Sinn. Gut, wie gesagt, das sind jetzt Wahrheiten und Sätze, die kennen wir. Aber für mich sind es so richtig, ist es zu einer Herzenswahrheit geworden. Und zum einen durfte ich lernen, tja, dass Gott mit uns zum Ziel kommt. Weil, ich sag mal, es fing alles recht unspektakulär an. Ich muss vorne links anfangen, es hilft nichts. Im Februar 2015 war ich so ganz gemütlich mit meinem Bachelor fertig, endlich. Den hatte ich noch berufsbegleitend gemacht und es lief alles. Aber ich sag's euch, Pax an. Hier war mein Bruder, der war ja auch schon öfter hier und hat mal Pax an Einsätze und so vorgestellt. Das war so meine Herzenssache. Anderen Menschen im Ausland dienen und von Jesus erzählen. Und ich hatte so im Herz, ach Gott, das wäre doch schön, das auch mal eine längere Zeit machen zu können. Wisst ihr, ich habe 2007 meine Ausbildung gemacht und immer gearbeitet. So, bis jetzt ist noch nicht so lang. Andere von euch haben ja schon 40, 50 Jahre hinter sich gearbeitet, also, aber egal. Und ich dachte jetzt, es wäre doch toll, mal rauszugehen. Und das für längere Zeit. So kam es, dass ich zu der Zeit auch noch Mitglied bei Helping Hands wurde. Und da habe ich den Jörg Eich getroffen. So. Und habe ihm so gesagt, Jörg, also ich hatte ihn schon in Sri Lanka kennengelernt, gesagt, Jörg, ich würde gern mal länger ins Ausland. Und er meinte nur, ui, das ja, da kriege ich ja eine Gänsehaut. Aber er hat auch erstmal keine Idee gehabt, wie man das machen könnte, aber er hatte mich im Kopf. Und ich habe das mal alles recherchiert, das ist hochspannend. Das war am 13.04. 25.04. war es Erdbeben. So. Und dann war Stille. Hab auch nichts mehr gehört von ihm und hab gedacht, ach komm, schreib den Jörg doch nochmal an, ob da was gibt. Ja. Und dann plötzlich am 13.05. kam eine E-Mail von der Annemarie Snyders. Hallo Christian. Also wenn du Lust hast und mal ins Ausland willst, dann komm doch übermorgen nach Büsingen. Weil wir starten ein neues Programm. Empower, also Mission Power, das ist jetzt hier von der Eurasia-Region ein neues Programm. Wo es darum geht, junge Leute raus in die Welt zu schicken, dass sie eben in Kurzeinsätzen das Wort Gottes verkünden. Und das war schon echt, ich meine, es war traurig, es war die letzte offizielle Veranstaltung an der Bibelschule, bevor sie dann geschlossen wurde und es jetzt aufs Online-Studium gegangen ist. Aber es war auch toll zu sehen, ich habe in die Richtung. Genau, das war so jetzt der erste. Die erste Runde an Kurzzeitmissionaren, die dann in die Welt raus sind. Gut, da sind auch noch die Mentoren dabei, also ganz so viele waren es nicht, ich glaube 14 oder 15, aber trotzdem. Und ja, und das war ein tolles Wochenende, muss ich ehrlich sagen. Es war zwar recht spontan, aber dann bin ich so heimgefahren und ich meine, irgendwie war ich dann in so einer Erwartungshaltung, dachte, ja, das war jetzt ja toll, aber ich bereite mich hier auf was vor, wo ich gar nicht weiß, was passieren wird. Und ich fahre heim auf der Autobahn und sehe, ich habe das noch nie gesehen, aber in dem Moment auf der rechten Spur, ich überhole ein Auto, schneeweiß, und so in goldener Schrift Nepal steht drauf. Dachte ich nur, Okay, Gott, das ist ja ganz schön. Das ist auch ein tolles Zeichen, aber irgendwie, also, ich bin halt doch noch ein ziemlicher Zweifler, der danke für das Zeichen, aber boah, also ein bisschen mehr brauchst schon noch. Naja, gut. Aber ich habe gedacht, gut, bin zu meinem Chef gegangen in der Firma und hab dem mal von meinen Plänen erzählt. Und naja, der hatte jetzt ja auch 3,5 Jahre in mich investiert und auch die Hälfte vom Studium bezahlt. Aber er meinte, ach Christian, mach das. Wenn wir einen Ersatz für dich finden, geh. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt wird's spannend. Das ist ja toll. Und dann die erste Bewerberin angefragt. 4 Wochen habe ich gewartet. 4 Wochen. Und es kam nichts. Einfach nichts. Und am Ende sagt die Frau ab. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das muss doch jetzt nicht sein. Aber da hat er mir, ich hatte damals von meinem Menti so ein tolles Buch geschenkt bekommen mit Bibelversen für jeden Tag. Und gerade als die Dame abgesagt hat, stand da drin, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und verzage nicht. Aus 1. Chronik 22, Vers 13. Ich dachte, oh Gott, okay, also wir sind doch noch nicht am Ende. Und es ging weiter in Jesaja 40, Vers 30 bis 31. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Und das hatte ich auch als Eingangssatz für meine Bachelor-Thesis geschrieben. Und da habe ich dann nur gedacht, Gott, das kann doch nicht sein. Und am nächsten Tag ging es weiter. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Aus Jesaja 41, Vers 10. Und da dachte ich, okay Gott, weiter geht's, ich bin gespannt. Die nächste Bewerberin 2 Wochen später auch abgesagt. So, und dann habe ich gesagt, Steffen, jetzt reicht's. Ich habe jetzt 6 Wochen gewartet, also dann sag halt, dass es nicht geht, also mein Chef. Aber, ne, gut. Dann habe ich gesagt, warte mal, ich habe noch 5 Namen. 4 hat er angerufen. Alle keine Zahl, also alle hatten sie schon einen Job, aber der 5., der war im Urlaub. Und der sagte dann so spontan am Telefon, ach ja, kann ich mir vorstellen. Und so wusste ich dann auf einmal, 7 Wochen vorher, ich kann nach Nepal, ich werde meinen Job hier nicht verlieren, ich kann 3,5 Monate darüber. Und dann ging alles ganz schnell. Aber diese Wartezeit, Mann, oh Mann. Aber da wusste ich, durfte ich lernen, Gott kommt mit dir zum Ziel. Ich meine, es waren jetzt nur 7 Wochen. Aber trotzdem, es war eine echt intensive Zeit, wenn du so jeden Tag denkst, was ist jetzt los? Genau. Naja, und dann ging's los. Und jetzt starten wir mal nach Nepal. Vielleicht probieren wir das nochmal. Also, weil an ist er. Er ist an und er könnte jetzt nach rechts schalten. Theoretisch. Wir sind flexibel. Ich meine, so ein Luxusproblem hatten wir in Nepal gar nicht. Also von daher, ich meine, ich kann das ja auch so durchschalten. Ach, wisst ihr, oder auch nicht. Vielleicht ist auch einfach nur die Batterie all. Nö, funktioniert. Nee. Naja, ach wisst ihr, ich erzähle einfach weiter. Und die Technik, die macht das. Das sehe ich. Bitte? Ja, hier so die Landschaft da. Die 4, Folie 4. Genau. Willst du es jetzt manuell machen? Ach nee, jetzt funktioniert es ja. Hammer. Vielen Dank. Super. Genau, in Nepal gelandet, sah ja alles ein bisschen anders aus. Ja, und ihr werdet jetzt sagen, okay, na, da steht doch alles. Richtig. Also das ist jetzt auch, das ist sehr interessant, weil das auch dran lag, je nachdem, wo die Platten, also es gab Teile, die wurden weniger erschüttert und Teile, die mehr erschüttert wurden. Und jetzt, das war direkt an unserem Center, da können wir froh sein, weil es auch ein 2-stöckiges Gebäude. Gut, aber es wurde auch in dieser Betonrahmen, Bauweise gebaut. Das war auch stabil, da konnte nichts passieren. Aber das ist halt direkt in Kathmandu. Und die neueren Häuser, die erst 20 bis 30 Jahre alt sind, die haben das auch großteils ausgehalten. Aber das Problem war halt vor allem auf dem Land oder ältere Gebäude, die dann einfach sang- und klanglos zusammengestürzt sind. Also hier jetzt, das ist mal ein Bild, halt wo ich direkt gewohnt habe. Einfach, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie es da drüben so aussieht. Und das war natürlich, ich war schon mal in Nepal gewesen, schon mal für die Kirche. Und es war gut, weil es war ein Heimkommen. Und das sage ich auch, wenn mich die Leute so fragen, naja, andere Kultur und so, ne? Aber ganz ehrlich, wir sind mit Jesus unterwegs und wir sind eine Familie. Ob das hier jetzt Gelnhausen-Wächtersbach ist oder Bad Orb, Kathmandu, das ist egal. Mit meiner Mama Pompa und Papa Dili, das ging gleich, meine Gasteltern. Ich meine, Pompa, die hat ja kein Englisch verstanden, aber wenn man halt im Herrn vereint ist, was hatte mir in Spaß, auch ohne Englisch? Was haben wir in den Stunden in der Küche gesessen und mit Händ und Füß uns verständigt? Ja, sie wollten mich immer an eine Frau vermitteln. Nepali. Ah, you young man. Gut. Ja. Naja, das hat dann Gott später gemacht. Also kurz danach. Aber das war so schön. Wir haben jeden Morgen erstmal im Büro Andacht gemacht. Also es sind alles Mitarbeiter von NCM. Und jeden Morgen erstmal, bevor es in die Arbeit ging, zusammen gebetet. Und ich sage euch, das ist so gut, den Tag mit Jesus zu starten, ihm alles zu geben und zu sagen, hier, auf dir will ich heute meinen Tag gründen und mit dir auch in den Arbeitstag gehen. Ich habe auch ganz viele Abende auf dem Dach verbracht, einfach Zeit mit Gott verbracht und einfach, das ist gut, mit Gott Zeit zu verbringen und in seiner Gegenwart zu sein. Und dann auch natürlich den Tag zu starten. Gottesdienste waren natürlich auch ein Teil. Jeden Samstag sind wir in unterschiedliche Gottesdienste gegangen und hier seht ihr jetzt, das ist so ein klassischer temporäre Übergangsunterkunft mit diesem Wellblech drumherum, weil die eigentliche Kirche, die hatte Risse und alles, die haben sich nicht mehr getraut reinzugehen und dann haben da bestimmt 80, 90 Leute in so einem Wellblech-Ding, das war noch nach dem Monsun, das war noch ganz schön stickig, aber ich sage euch, ich habe dort gelernt, wirklich im Herz gelernt, es sind nicht die Steine, die eine Kirche bauen, sondern die Menschen, die da drin sind. Es war so viel Leben. Da war der Heilige Geist, da war Jesus so spürbar da. So wie es jetzt hier mit euch heute Abend. Gott ist einfach hier. Und das ist egal, was da drumherum ist. Und das war so eine Erbauung und so klasse. Ja, naja, gearbeitet habe ich natürlich auch ein bisschen. Anfangs so nach dem Monsun, da hatten wir direkt nach dem Erdbeben Hilfsgüter verteilt, das war noch direkt vor meiner Zeit, erstmal so direkte Hilfe. Wasserfilter, aber auch Essen, Nahrungsmittel, weil natürlich die Leute viel auch in ihren Häusern, die zusammengestürzt sind, verloren haben. Und als ich dann kam, haben wir erstmal eine Überprüfung gemacht, wie wirksam das da war, denn ist ja klar, auch gerade hier bei so Hilfseinsätzen geht es ja auch immer um Spendengelder, die müssen ja auch sinnvoll, da muss man ja auch darüber dann Bericht erstatten und muss gucken, dass auch alles sinnvoll eingesetzt wird. Da werden dann auch Berichte und alles drüber geschrieben und da habe ich eben das Ganze erstmal dokumentiert. Das war jetzt ein Ehepaar, das hat mich sehr beeindruckt. Sind egal wie, durch Erdbeben und alles haben sie überlebt und sind zufrieden. Die haben wir dann interviewt und wenn wir uns ihr Haus von außen angucken, da wohnen die drin. Diese temporären Häuser, also vielmehr, da sieht man noch so ein bisschen, was mal ihr Haus war und dann halt einfach, was sie gerade hatten. Ich meine, diese Planen und die Wellbleche, die wurden dann direkt auch ausgeteilt nach dem Erdbeben, dass sie sich eben erstmal so Übergangsunterkünfte bauen konnten. Genau. Und so war das eben direkt nach dem Erdbeben. Genau, und es ist auch schwierig mittlerweile, ist die Spritblockade wieder weg, aber bald war schon auch kein Sprit mehr im Land, was es dann auch fast unmöglich gemacht hat, Hilfsgüter in die entlegenen Gebiete, weil in Nepal ist alles entlegen. Ja? Also für die 60 Kilometer zu unserer Baustelle von Kathmandu aus haben wir 2 bis 3 Stunden gebraucht mit dem Jeep. Und dann war auch noch der Sprit knapp geworden, aber da komme ich später nochmal drauf. Und dann sind viele Hilfsorganisationen und Einsätze, das ist alles zum Erliegen gekommen quasi. Da konnte man viel planen, aber nichts machen, weil, ne? wie bringst du die Hilfsgüter unter das Volk? Genau. Er hat sich wieder verabschiedet. Aber vielleicht kannst du dahin ja einfach weiterklicken. Ich gebe dir ein Zeichen, das ist ja kein Problem. Da sind wir doch flexibel. Was wir generell aber in Nepal machen, jetzt abgesehen von den primär, also von diesen Ersthilfemaßnahmen, ist zum einen natürlich auch Häuser bauen, klar. Da macht uns allerdings die Regierung das Leben schwer, weil die selbst den Leuten helfen wollen und es soll keine Verdopplung geben. Also sie wollen aber auch keine Bauprojekte freigeben, obwohl es Geld und für da ist. Ist ein Hickhack, ich sag's euch. Was wir auf jeden Fall sehr leicht machen können und wo wir auch schon mit angefangen haben können, ist sogenannte Child-Focused Community Development Center zu bauen. Ich glaube, was ihr hier alle kennt, sind Kinderzentren. Helping Hands und so. Das ist euch ein Begriff. Und das ist so die Erweiterung davon. Da bauen wir 7 Zentren über Nepal verteilt, in den stark betroffenen Regionen, wo wir zum einen ein Kinderzentrum aufbauen, aber dann auch noch für die Eltern der Kinder zusätzlich ein Programm machen. Weil klar, Kinder, das ist die Zukunft, die nächste Generation, wo es rumgeht, aus dem Armutskreislauf rauszukommen. Aber zusätzlich sind ja auch die Eltern da. Ja? Und die sind ja auch wichtig. Und die fassen wir eben zusammen in Selbsthilfegruppen. Sie bekommen Samen und auch Vieh zum Züchten, dass sie sich eben auch selbst einkommen und das alles erwirtschaften können. Genau. Das machen wir da ganz praktisch. Aber was ich halt dort auch einfach erleben durfte, war ganz viel unterwegs mit Gott, ganz spontan. Wir kamen am einen Tag zurück aus dem Feld und wir mussten warten, waren mit dem Motorrad unterwegs. Und dann kam er da so rein ins Dorf, stand ich so rum und dann kamen die Kinder, die ersten. Und wie das, also das ist immer mein, wenn ich mit Kindern ein bisschen spielen kann, denen Spaß machen kann, dann bin ich glücklich. Und es hat ungefähr 4-5 Minuten gedauert und dann sind wir durchs Dorf gedüst. Von links nach rechts, von rechts nach links. Sie haben mich gejagt, ich habe sie gejagt. Und am Ende, ich muss euch sagen, also man merkt doch, dass man ein bisschen höher liegt. Es ging nichts mehr. Es ging nichts mehr. Sie haben mich einfach fertig gemacht. Renntechnisch. Also ganz ehrlich. Aber wisst ihr, das sind oft die Sachen. Und darum geht es auch hier, würde ich sagen, in Deutschland. Ich kann die Welt im Großen nicht verändern. Ich kann nicht machen, dass irgendwo jetzt auf einmal ein Krieg aufhört oder sowas. Aber einfach so im Kleinen, hier mit den Kindern durch die Gegend rennen, dass die sich mal freuen, dass die mal einen Spaß haben, das kann ich machen. Und dazu will ich uns auch ermutigen. So eine kleine Sache, irgendwas, was hier ist, was euch vor den Füßen liegt, das zu machen. Ich musste mich auch da in die Arbeit erstmal megamäßig reinfinden, aber das, was ich wusste, das kannst du, das habe ich dann gemacht. Genau. Das ist übrigens das erste CFCD, von dem ich euch erzählt habe, mit Küche und allem, dass ihr auch Kochkurse und alles bekommen. Also schon ein richtig schönes Center. Aber auch das zieht sich halt alles hin, dadurch, dass kein Sprit im Land war für eine ganz lange Zeit. Naja. Ja, genau, deswegen bin ich auch viel mit dem Fahrrad durch Kathmandu gedüst. Weil das war auch Teil meiner Arbeit, halt diese ganzen UN-Meetings da teilzunehmen, dass man eben immer Infos kriegt, wie ist die Arbeit gerade insgesamt, wo wird noch Hilfe gebraucht, dass das alles koordiniert wird, dass man sich nicht verdoppelt und so weiter und so fort. Also ich kam so mehr und mehr ans Ziel, auch wenn immer mehr und mehr Leute nicht ans Ziel kamen, wie man hier ganz schön sieht. Denn das zog sich so durch und wurde immer mehr, dass der Sprit immer knapper wurde. Das ist jetzt, dann war es unterschiedlich, an dem Tag waren die Motorräder dran mit Volltanken und dann warteten die da. Also das ist, fängt da hinten an. Und ging da auch noch weiter. Und ich habe am Ende ein Video gemacht, das habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, weil es in den Rahmen sprengen würde. Da sind wir mit unserem Jeep, das Video geht, meine ich, 2 Minuten 40, mit einer Geschwindigkeit von 30-40 km/h an so einer LKW-Reihe vorbeigefahren, die alle vor der Tankstelle gewartet haben. Das stellt man sich gar nicht vor. Das war wirklich der Hammer. Na gut. Aber hier, das ist unser Zentrum in Kathmandu. Da habe ich natürlich gearbeitet im Büro und habe auch die Projekte geholfen mit vorzubereiten. So Planung, Kalkulation, wie machen wir was wann und so weiter. Aber mittags um 4 ging es dann oft los, da habe ich dann gehört, Christian, da haben mich die Kinder von unten gerufen. Und dann habe ich auch einfach viel Zeit mit denen verbracht, denen Kinderlieder hier, Read Your Bible, Pray Every Day, die ganzen Klassiker beigebracht. Und das ist einfach auch wertvoll. Ganz wertvoll, einfach Beziehungen zu bauen und den Menschen ganz praktisch Gottes Liebe weiterzugeben und ihnen von Jesus zu erzählen. Genau. Oh, jetzt kommen wir mal zum Gottesdienst. Wie gesagt, wir sind eine weltweite Familie, aber ich bin jetzt mit Nelly hier gemütlich. Wann war's? 16:45, meine ich, sind wir ins Auto gestiegen von Bad Orb hierher. Dann war ich hier ganz entspannt für den Gottesdienst. In Nepal, unsere Schwestern und Brüder, wenn die Gottesdienst feiern, sieht das ein bisschen anders aus. 9:30 geht's los zum Forstpark, hier so Sprinterbusverschnitte. Und dann fährt man damit. Und ihr glaubt gar nicht, was da alles reinpasst. Und mit Spritknappheit, wie viel mehr Leute da noch reinpassen. Es ist unglaublich. Ich sag mal natürlich so, wenn man Platzangst hat, sollte man es nicht machen. Aber selbst wenn man ohnmächtig wird, ist nicht schlimm, weil man kann gar nicht umfallen oder zusammensacken. Jeder hält den anderen. Naja, und ich war in der Timi Church, eine ganz kleine neue Gemeinde in Kathmandu. So 20, 30 Gottesdienstbesucher. Ich habe kein Wort verstanden, außer wenn ich gepredigt habe, was ich zweimal machen durfte. Dann wusste ich, was ich sage. Aber ich sag's euch, ich wusste einfach, es geht um Jesus. Wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde Lobpreis gemacht vor der Predigt. Und auch da, ich habe nichts verstanden, aber das war egal. Weil Gott war da und ich konnte ihn anbeten. Ob ich das jetzt auf Nepalesisch gemacht habe, was ich halt nicht kann, oder auf Deutsch oder einfach nur mit meinem Herz, ganz egal. Das ist wurscht. Wir müssen da nicht immer alles verstehen, aber wenn ich weiß, hey, es geht um Jesus, das war wirklich ein Traum. So eine kleine Gemeinde, noch ungefähr hier, noch kleiner als hier. Viel kleiner als hier. Aber egal, in so einem gemieteten Kellerraum. Aber ich bin gespannt, was Gott da noch macht. Später hat mich dann der Pastor Hari quasi auch als Teilzeitmitglied aufgenommen, mehr oder weniger. Das war auch einfach toll. Da ist man einfach Teil der Gemeinde und gehört dazu. Ja, und danach, nach dem Gottesdienst, das war dann das Bonbon, weil die Busse dann so voll waren, dass unten keiner mehr reingepasst hat, sind wir dann oben drauf mit heimgefahren. Das, ich sag's euch, das ist besser als fliegen. Also außerhalb von Kathmandu hätte ich es nicht gemacht, ist zu gefährlich, aber drin ist es einfach. Und später sind wir nur noch auf dem Dach gefahren, weil Pompa dann rausgefunden hat, dass mir das einen riesen Spaß macht. Ja, ja. Ja, mit den Leitungen muss man aufpassen. Da muss man also mal den Kopf einziehen, aber es geht. Also es sind alle heil wieder runtergekommen. Und ich möchte euch jetzt mal in Geschichten mit reinnehmen, die mich dort sehr, sehr beeindruckt haben. Das ist Mala. Und die Mala, das ist Pompas beste Freundin. Und die waren schon als Kinder zusammen. Dann hat sie einen Mann bekommen, 3 Kinder und der Mann ist abgehauen. Bumm. Jetzt ist sie ja um die 60. Und dann ist sie mit ihren 3 Kindern, irgendwo muss ja das Geld herkommen, nach Hongkong, um dort als Köchin Geld zu verdienen. Und die hat ihren Dienst getan und sie fährt heute, ich meine, die ist auch krebskrank, ihre Kinder unterstützen sie, weil ihre Kinder sind über die ganze Welt verteilt. Spanien, Großbritannien, ich weiß gar nicht wo. Unterstützen sie halt, dass ich die Tabletten leisten kann. Die fährt 1,5 Stunden jeden Sonntag einen Weg unter diesen Bedingungen mit ihren 60 Jahren in die Kirche. Und da ist die. Fertig. Und sie hat auch ihr eigenes Haus selbst designt und konstruiert. Also die Frau hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und so ein 2-stöckiges Haus und wir gingen da so durch und am Ende waren wir oben auf dem Dach, haben so ein Bild dann gemacht und alle gingen schon wieder runter. Ich meinte, also Maler, das ist doch ein Riesenhaus. Wer wohnt denn hier mit dir? Da meint sie, ja Gott. Wenn ich so mich allein fühle, dann rede ich einfach mit Gott. Und der ist da. Wenn ich Probleme habe, dann rede ich mit ihm. Ich bin nie allein. Und das war so ein ganz einfaches Zeugnis in 2, 3 Sätzen, was mich aber echt bewegt hat, wo ich dachte, wow, Mann, oh Mann, genau. Gott tut Wunder zu seiner Zeit. Das durfte ich auch erleben. In mehrfacher Hinsicht. Da wohnt Promila. Das ist direkt am Forstpark. Da geht davor so ein Abwasserkanal durch, seht ihr? Da ist so ein kleiner Verkaufsstand, da verkaufen sie aus so einer rostigen Gefriertruhe ihre Hühnchen und ein bisschen Gemüse, halten sich über Wasser. Da in dieser Blechhütte, also die war schon vorm Erdbeben da, wohnt sie mit ihrer Schwester und dessen Sohn, dem Hugues. Zwei Betten drin, das war's, Toilette ist irgendwo anders. Geht noch zur Schule, ist um die 18. Aber Pompa kauft da immer ihr Fleisch, weil es nur ein paar hundert Meter vom Center weg. Und so hat sie halt Jesus kennengelernt. Oder vielmehr Pompa kennengelernt und ist damit in Gottesdienst. Und wir haben die fast jeden Samstag abgeholt. Ihre Schwester mochte das nicht. Weil die ist Hindu und ihr hat gesagt, es geht gar nicht. Also hat sie ihr samstags auch gerne richtig viele Aufgaben gegeben. Und manchmal konnte sie auch nicht mitkommen. So. Aber dann, und dann nach dem Gottesdienst, wenn sie mitkommen konnte, war es immer so, dass wir bei Promila eingekehrt sind. Gab es einen Tee, ein ganz einfaches Essen, so Reisplättchen, so ein Kram. Aber egal, haben wir einfach Gemeinschaft gehabt hier auf den 10 Quadratmetern. Und dann meinte sie auf Promila, sie würde jetzt gerne mit Jesus ganze Sachen machen und sich taufen lassen. So. Und das war aber die Woche, sie wollte sich samstags taufen lassen und donnerstags war das höchste Hindu-Festival, Tika, wo die so einen Reisfleck auf die Stirn bekommen. Und da kam sie mittwochs zu uns und meinte, hier Leute, ne, das will ich nicht mehr mitmachen. Könnt ihr mich nicht da taufen, so spontan? Können wir das nicht machen? Und Dilly kam so zu mir, haben wir zusammen uns hingesetzt, haben gebetet und gesagt, ah ja klar, logisch, los geht's. Sind wir donnerstags an Fluss, der da so um die Ecke war, also mit echter Jordan-Qualität. Aber egal, weiter im Text. Und haben Promila da getauft. Und das war so eine Freude, wie der Mensch, der mit Jesus ganze Sache macht. Und auch gerade an so einem Tag, an diesem Hindu-Festival und dann Promila zu taufen. Also ein ganz besonderes Mädchen und auch ein ganz besonderes Zeugnis. Ja, genau. Zu siebt. Ja, jetzt mal weg davon. Zu der ganzen Not im Land. Gas ging bald aus, weil Indien die Grenzen abgeschlossen hatte, nachdem Nepal seine neue Verfassung erlassen hatte, wo eben auch drinsteht, dass es kein Hindu-Staat mehr ist, sondern ein säkulärer Staat, was Indien nicht gefallen hat. Die Politik, da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, das hat keinen Wert. Auf jeden Fall, Fakt ist, die Grenzen wurden dicht gemacht, die Leute hatten bald kein Gas mehr zum Kochen, weil die dort mit Gas kochen, haben dann sich beholfen, haben hier mit so Öfchen, auch in Kathmandu, draußen auf der Straße gekocht. Sprit war ja sowieso schon knapp und war noch knapper, nur Schwarzmarkt und alles. Ja, und wir wollten Deckenverteilung machen, weil es wurde Winter. Wir durften keine Häuser bauen, weil keine Freigabe, nix. Und Material wäre sowieso nicht da gewesen. Also was machst du? Decken verteilen. Was willst du machen? Irgendwie musst du die Leute ja wenigstens ein bisschen warm halten. Ja, aber ohne Sprit, herzlichen Glückwunsch. Das war echt nicht so, das war nicht lustig. Ja gut, und ich wollte Sprit organisieren beim World Food Program am Flughafen. Und das hat mich genervt, weil das war gerade Christmas Carol. Also da geht die Jugendgruppe rum und singt in jeder Gemeinde, kurz vor Weihnachten. Und dann sammeln die eben Geld und alles. Und eine richtig tolle Veranstaltung, hatte ich noch nie erlebt. So, und dann sollte ich jetzt aber schnell an den Flughafen fahren, um da Sprit zu organisieren. Ich wollte doch viel lieber das mitkriegen. Naja gut, aber den Sprit brauchen wir ja. Also, an den Flughafen gefahren. Fast noch einen Unfall gebaut, die Papiere nicht dabei gehabt, alles nix. Umgedreht, geht's Moped aus, Sprit leer. Ich hatte schon auf der Hinfahrt gedacht, na toll, jetzt fahre ich schon mit Reserve und dann war es ganz leer. Also ich fröhlich angefangen, mein Moped zu schieben, toll. Und die Leute an der Seite alle gelacht. Ja, ich habe auch mitgelacht dann. Irgendwann, was willst du machen, muss man ja lustig nehmen. Es hilft ja nichts, dann konnte ich mich richtig in das Lebensgefühl eindenken. Und dann haben sie vom Straßenrand gerufen, hier 400 Rupie, also 4 Euro pro Liter. Habe ich gesagt, nee, weil wir hatten nämlich kurz vorher erst unseren einzigen Pickup verloren, weil der letzte Sprit, den wir bekommen hatten, da war 50% Wasser drin im Diesel. Also der war im Eimer und da habe ich gesagt, nee, euren Sprit nehme ich nicht, da schiebe ich lieber, ist sowieso gesünder. Und auf einmal hält neben mir ein Mann und meint so, hier, ich gebe da einen Liter Benzin aus meinem Tank. Ich meine, nee, lass mal, das brauchst du nicht, dann hast du ja nichts mehr. Ne? Und meint er, doch, mache ich, hier direkt. Und irgendwann dachte ich, naja komm, wenn Gott dir jetzt schon jemand hier über den Weg schickt, dann nimm's halt auch mal an. Sagt, okay, machen wir. Der sei Schläuchliche rausgeholt. Dann hatte man noch eine Wasserflasche am Straßenrand. Hat er mir rausgefüllt. Top. Liter Sprit rein. Irgendwann meinte er so, ach übrigens, ich bin Christ. Meine ich, ja nee, Ich auch. Das kann nicht wahr sein. Ich meine, 1% offiziell Christen in Nepal und dann trifft man da jemand, der auch mit Jesus unterwegs ist. Und das Verrückte war, der hat gerade mal 300 Meter von mir weggewohnt. Und ich habe den in den 3 Monaten, wo ich da war, noch nicht kennengelernt gehabt. Und dass der verteilt beim nepalesischen, bei der nepalesischen Armee diese Bibeln und ist da quasi so Missionar und Feldprediger. Und hat mir dann so gesagt, ich hatte dann Tee halt, ne, haben wir erst was getrunken. Und dann hat er gesagt, hier, wenn du noch Sprit brauchst, ich habe noch 5 Liter. Ich dachte, nee, ist nicht nötig, es reicht schon. Ne? Dann ging er irgendwann und Aindra, von dem ich das Moped geliehen habe, meinte, Christian, das kann jetzt sein, dass dein Sprit all war. Da war noch was drin. Habe ich gesagt, nee. Und dann hat er mir das mit der Reservestellung gezeigt. Ja, da wäre noch Reserve drin gewesen. Aber der Christian hatte das falsch interpretiert, dieses Zeichen. Aber dann dachte ich, okay, gut, selbst in deiner Blödheit war Gott noch treu und hat dir das gegeben. Aber sollte sich rausstellen, dass es echt für was gut war. Weil am gleichen Abend, wir wollten ja die Deckenverteilung machen. Wir hatten uns Jeeps dann organisiert, die das Zeug hochfahren. Haben keinen eigenen Sprit gebraucht. Aber wir haben das mit einer Partnerorganisation gemacht. Also soll das Ganze gut fotografisch abgedeckt werden. Das sollte aber an 2 Stellen gleichzeitig stattfinden. Wir hatten aber kein Moped mit Sprit. Dann habe ich dann gesagt, Dilly, ich glaube, ich kenne da jemand, der uns 5 Liter geben kann. Ja, und so, Gott tut Wunder, zu seiner Zeit konnte ich dann mit dem Moped noch rumdüsen und das Ganze auch ordentlich fotografieren und dokumentieren. Dann wurde auch noch, weil wir wollten noch eine Deckenverteilung machen, da wurde dann auch noch unser Jeep wieder rechtzeitig fertig. Dann konnte man noch den Sprit vom World Food Program organisieren, konnten die 2. Deckenverteilung auch durchziehen. 2 Tage bevor ich weggeflogen bin und alles war gemacht, also gut, es war nicht alles gemacht, aber das war gemacht, das hat man durchgezogen und Gott hat es einfach zu seiner Zeit in seinem Timing gemacht. Und das war einfach nur genial. Also muss ich sagen, Amen, Gott ist treu. Manchmal sieht man keinen Weg, aber er macht's dann. Genau, das war dann hier die Deckenverteilung, die wir dann machen konnten für 200 Familien waren es, glaube ich. 100 oder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Na ja, das steht im Bericht. Genau, und es hat sich natürlich jeder gefreut. Und wir auch. Beim Decken sortieren, bevor wir sie verteilt haben. Das war schon auch eine ganz tolle Aktion nochmal. Ja. Genau. Ah, der Abschied war natürlich dann auch schwer. Aber gut, das Kinderzentrum an der Kirche. Aber egal, was willst du machen? Wir sind ja eine Familie. Und zum Abschluss noch ein letzter Satz. Gott hat für dich das Beste im Sinn. Das war für mich nämlich auch so eine Überlegung. Ich habe viel Zeit mit Gott auf dem Dach verbracht. Das war so unser Blick über Kathmandu. Und habe einfach viel Zeit mit Gott geredet. Aber auch viel Zeit nicht mit Gott geredet, sondern ihn reden lassen. Ich hatte so oft, ich saß da oben so auf dem Dach, dann ging so eine Wendeltreppe wieder runter zurück ins Büro, dass ich so mit Gott geredet habe. Runter die Treppe, auf der halben Treppe innegehalten und gesagt, stopp, jetzt gehen wir noch mal hoch und warten mal, bis Gott geredet hat. Weil das habe ich auch festgestellt, ich bin sehr gut drin, Gott zu sagen, was du jetzt alles brauchst, was jetzt alles dran ist. Aber mal wirklich ruhig zu werden, dass er auch mal was sagen kann, dass ich in meinem Herz mal einen Eindruck von irgendwas gewinnen kann. Das ist oft nicht so. Und das habe ich dort gelernt, auch wirklich mal ruhig zu sein im Gebet. Und das, ich meine, ihr seid ja also viel reifer als ich. Das habe ich jetzt auf jeden Fall für mich gelernt. Aber vielleicht hilft euch das auch das ein oder andere Mal, wenn die Gedanken rasen, einfach mal so lang, bis sie aufhören zu rasen und Gott mal wirklich zu Wort kommen kann. Und das durfte ich da oben auf dem Dach lernen. Und auch für uns junge Männer ist das ja so ein Dauerbrenner-Thema, Frauen, Beziehung, endlich mal heirate. Das war auch immer so mein Herzenswunsch. Und ich habe 5 Jahre für gebetet. Gott tut Wunder zu seiner Zeit. Und er hat das Beste für uns im Sinn. Und da war ich dann irgendwann auch so weit, dass ich gesagt habe, hier, okay Gott, wenn du das nicht willst, dann ist auch das das Beste für mich, allein durchs Leben zu gehen. Dann will ich das auch annehmen, weil dann kommt es auch von dir. Weil du bist einfach schlauer und intelligenter als ich und du hast den richtigen Plan. Nicht ich, was ich mir jetzt hier wünsche. Vielleicht ist das halt so ein Wunsch von mir, aber du willst das gar nicht. Dann hast du was viel Besseres, was anderes. Dann habe ich ihm das gegeben. Und dann, nach 5 Jahren, zack, 8 Tage war ich daheim, war Nelly da. Meine wundervolle Verlobte in der ersten Reihe. Aber so ist es. Und so tut Gott Wunder zu seiner Zeit. Manchmal wollen wir, dass die Dinge ganz schnell gehen. Und manchmal passieren Dinge vielleicht auch nicht, die wir erwarten. Und ich weiß, das ist jetzt sehr... Ich durfte ganz viel Positives mit Gott erleben und das musste ich euch jetzt auch einfach weitergeben. Es war jetzt nicht ganz so traurig, weil in dem Elend da drüben durfte ich eben auch ganz viel Hoffnung und Freude erleben und gerade das wollte ich euch auch mal weitergeben. Klar, war es auch traurig und herausfordernd, aber es ist so gut, Gott am Wirken zu sehen. Ich durfte da am Wirken sehen und hier jetzt weiter am Wirken sehen. Er ist treu und er hat für uns das Beste im Sinn, auch wenn es manchmal gar nicht so danach aussieht und alles ganz verworren scheint. Da glaube ich doch ganz fest, dass er mit dir und mir zum Ziel kommt, zu seinem Ziel, wenn wir ihm unser Leben wirklich hingeben und sagen, Gott, du bist der Herr von meinem Leben. Bestimm du das Ziel. Und er tut dabei große Wunder zu seiner Zeit. Ja, und führt uns sicher zum Ziel. Amen.